Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich den Sunny für euch, Sunny Degree. Viele von euch werden ihn kennen von den Konferenzen, Swiss Bitcoin Conference, von YouTube natürlich, aber auch als Buchautor unter seinem nicht Spitznamen, sondern unter seinem richtigen Namen. Marco Bühler hat ja letztens das Bitcoin für Einsteigerbuch rausgebracht. Derzeit bastelt er schon wieder an was Neuem. Aber wir sprechen jetzt über den Bitcoin-Preis vor dem Hintergrund der Rezessionsgefahr. Bitcoin-Preis vor dem Hintergrund der Zinswende. Was erwarten wir für den Rest des Jahres? Was erwarten wir im nächsten Jahr? Wie geht es weiter? Ich weiß, das wollen viele von euch wissen, das will ich auch wissen. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert, aber wir reden über verschiedene Szenarien. Auch darüber, dass einige der Preisprognosen, die da so rumlaufen, eher übertrieben sind aus unserer Sicht. Naja, und Bitcoin, das ist eine Sache, die ist für die langfristig denkenden Menschen ganz besonders interessant. Darum geht es auch bei unserem Gespräch. Und da ist ein Sparplan bei Coinfinity zum Beispiel eine ganz gute Idee. Schaut rein, coinfinity.co, spart euch mit dem Code, was Bitcoin bringt, 21% in den ersten 6 Monaten und dann haut die Bitcoin auf eine Bitbox O2, spart euch da auch 5% mit dem Code, was Bitcoin bringt. Und jetzt geht's los, Film ab mit Marco Sunny Degree. Jetzt ist es mir endlich gelungen, einen Termin zu bekommen mit dem Sunny Degree. Servus.
Hi, hallo.
Nein, das ist nicht, so war es nicht. Wir haben versucht, dich nach Wien zu bekommen, das schaffen wir noch, aber jetzt haben wir uns gedacht, machen wir mal digital, denn wir haben so das Gefühl, es steht ein Bullenmarkt an und Euphorie an, aber noch sind wir nicht so weit, oder?
Das sehe ich auch so, ja. Also ich hatte schon Bedenken, dass uns vielleicht die Rezession einen Strich durch die Rechnung macht oder generell einfach, dass die Wirtschaft anfängt zu bröckeln. Und ich denke jetzt mit den 50 Basispunkten Zinssenkung geht's in eine Richtung, wo wir doch noch so knapp durchsliden können und diesen Zyklus noch mitnehmen. Also ich bin kurz-, mittelfristig, natürlich dann ganz langfristig sowieso immer noch sehr bullish Bitcoin und hoffe, dass wir auf allen Märkten nochmal schön All-Time-Highs sehen. Gold und S&P 500 haben wir ja schon gesehen und ich denke, Bitcoin wird auch noch nachziehen. Also ich denke schon noch, die Bullenmarktpläne sollten noch nicht abgeschrieben werden, auf jeden Fall.
Gold ist ja wirklich stark unterwegs. Hast du eine Erklärung, hast du eine Erklärung dafür, dass Gold so stark ist und Bitcoin eher nicht derzeit?
Ja, also Bitcoin ist ja schon stark. Ich meine, wir sind immer noch auf $63,000. Wir kommen von 15.000. Ist natürlich klar, für die, die neuer dabei sind, 6 Monate seitwärts, abwärts, das kann schon sehr zermürbend wirken. Aber wenn du länger dabei bist, also ich bin zufrieden mit dem Preis, wenn wir bedenken, woher das wir kommen. Ist schon ein langer Weg und sehr viel Rendite bereits gemacht, also in Fiat Terms. Ich denke, Gold ganz klar eben Angst vor Rezessionen. Ich meine, wir haben sehr viele Anzeichen, die in der Vergangenheit immer eine Rezession so ein bisschen vorgecastet haben. Die inverse Zinskurve ist so ein typisches Beispiel, das hat immer sehr gut funktioniert. Was haben wir noch? Arbeitslosenquote fängt an zu steigen und das gibt dann halt auch so eine Abwärtsspirale, weniger Konsum, weniger Umsatz bei den Unternehmen, noch mehr Arbeitslosigkeit und so weiter. Und ja, generell, ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen das Sentiment ist nicht so stark an den Märkten. Ich glaube auch so dieses Narrative, the American Dream und alles, das ist alles so ein bisschen am Zerfallen. Dollarstärke durch BRICS und so weiter. Alles so ein bisschen mehr Fragezeichen als auch schon. Und ich glaube, die Flucht in Gold ist einfach immer noch so das altbekannte, hey, wir brauchen eine gewisse Sicherheit, lass uns einfach ein bisschen Gold aufstocken. Und ich glaube nicht, dass da die großen Vermögensverwalter oder einfach generell Investoren, dass die jetzt 50% Gold im Portfolio haben, aber alle werden vielleicht einfach von ein paar wenigen Prozent vielleicht in Richtung über 5, Richtung 10% aufstocken. Und ich glaube, daher sehen wir den Goldpreis so steigen. Wir dürfen nicht vergessen, der Mensch kennt halt Gold seit 5000 Jahren oder was als Wertspeicher. Und Bitcoin ist eine Alternative dazu, wird wahrscheinlich auch immer mehr beigemischt. Aber die Realität ist halt, wir sind halt schon noch nicht so weit, dass Bitcoin Gold ersetzen kann jetzt in diesem Zyklus. Gold ist da schon noch der Safe Haven, denke ich, unter Investoren, ja.
Ja, da sind wir einer Meinung. Ich glaube auch, also dieses Gerede davon, dass irgendwie Bitcoin Gold ersetzen wird, ist meiner Meinung nach auch einfach zu früh, ja. Das kann langfristig passieren, aber kurzfristig ist Fiat Money das, was debased wird, was verwässert wird. Und da wird Gold auch profitieren, sollte Gold auch profitieren. Wie siehst du jetzt die aktuelle Situation? Du hast gesagt, Zinskurve, Rezession, jetzt ist auch die Zinswende in Amerika eingeleitet, was ja nicht automatisch bedeutet, dass die Märkte nach oben gehen. Das kann sogar eher in die andere Richtung gehen, auch historisch betrachtet. Glaubst du, dass wir schon den Bullenmarkt, also du hast am Anfang gesagt, Bullenmarkt, ja, und jetzt haben wir was. Was war der letzte Price Prediction von Michael Saylor? 13 Millionen? Ich weiß gar nicht mehr, ja.
Ja, also in 21 Jahren oder was
Ach
habe ich
so,
gelesen? Genau, ja. Also es gibt die Ultra-Bullen, die gibt es auf jeden Fall noch, auch für diesen Zyklus, aber ich bin weit, weit weg von diesen 500.000 bis 1 Million Price Prediction in diesem Zyklus. Das glaube ich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich versuche da ein bisschen down to earth realistischer zu bleiben, genau, ja.
Aber glaubst du, dass wir jetzt mit Rezession und Zinswende auch mittelfristig oder kurzfristig sogar nochmal unter Druck geraten könnten? Das wäre nämlich auch interessant.
Ja, also Bitcoin bleibt volatil, dass wir nochmal einfach Abverkäufe sehen in Richtung 50, 40.000 und so, das ist halt immer drin, das kannst du auch nicht vorausschauen. Aber ich denke so mittelfristig, also wenn ich jetzt so die nächsten 12 Monate mir anschaue oder mir das ausmale, glaube ich auf jeden Fall, dass wir auch bei Bitcoin nochmal neue All-Time-Highs sehen werden. Und ich denke aber auch, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch dann bereits schon wieder den Top des Bullenmarktes sehen werden. Es kann immer anders kommen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Theorien von wegen Supercycle und so weiter. Was, wenn Bitcoin genau in diesem Zyklus es eben schafft, unter den Investoren wirklich als Safe Haven Asset gesehen zu werden? Weil wir müssen bedenken, wir haben Bitcoin während einer Rezession noch nie erlebt. Wir wissen gar nicht, wie Bitcoin performt. Wir können Gold herziehen und sagen, ja, Gold tankt natürlich auch. Erstmal fliehen alle in Cash, oder? Weil Cash ist halt, Cash is King. Das ist halt schon immer noch der Fall während einer Rezession. Macht auch Sinn. Du willst Liquidität, du willst nicht deinen Rechnungen nicht mehr nachkommen können oder Verpflichtungen generell. Und Gold erholt sich aber oder hat sich in der Vergangenheit aus diesen Rezessionen raus wieder schneller erholt als zum Beispiel Aktien oder andere Anlageklassen, und dass Bitcoin vielleicht jetzt langsam in diese Richtung geschoben wird, in diesem Zyklus, das kann schon sein, aber das ist nicht so the most likely scenario in meinen Augen. Was ich wirklich einfach sehe, ist, wir werden nochmal einen Schub kriegen, denke ich. Die Märkte werden sich alle nochmal aufbäumen. Zinssenkungen, das ist ja eher mal vorerst mal bullish in der Theorie für die Märkte, wenn es nicht zu spät ist, klar. Von dem her denke ich eben, wir haben da jetzt schon noch ein paar Monate Aufwärtsbewegung, nochmal so ein bisschen Relief, und irgendwann kommt dann so der Everything Crash. Also es gibt ganz viele Orte, wo es nicht so gut aussieht, alleine was die Banken an Verlusten bereits halten auf dem Papier und so weiter. Dann der Häusermarkt in den USA ist anscheinend wieder komplett in der Bubble. Da bin ich jetzt nicht so 100% drin, aber ich habe da auch wilde Zahlen gesehen. Kreditkartenschulden von Privatpersonen komplett to the moon, dann die 35 Billionen Staatsschulden, Neuverschuldungen in Höhe zur Zeit der Corona-Pandemie. Das sind halt alles so Zeichen, die mir sagen, ja, irgendwann muss sich das Ganze halt einfach mal wieder entladen, oder so funktioniert unser Fiat-System. Es lädt sich auf und entlädt sich irgendwann einmal halt einfach wieder. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie Bitcoin in dieser Phase dann wirklich reagiert, genau.
Aber wissen wir das wirklich nicht? Weil am Ende des Tages, da spreche ich jetzt zum Beispiel auch auf den aktuellsten Report von BlackRock an, am Ende des Tages scheint ja bekannt zu sein, okay, es kann jederzeit ein Crash kommen, es kann jederzeit was passieren, aber die Reaktion darauf wird immer nur eine weitere Verwässerung, ein weiteres
Richtig.
Debasement der Fiat-Währungen sein.
Richtig, richtig. Absolut. Langfristig, ja, da bin ich 100% bei dir. Im Report steht sogar drin, dass Bitcoin eigentlich besser performt hat, sogar kurzfristig als andere Anlageklassen in so kleineren Krisen. Aber ich glaube, nicht, dass diese kleineren Krisen und geopolitischen Eskalationen vergleichbar sind mit einer richtigen Rezession oder wenn du dann wirklich eine hohe Arbeitslosenquote siehst und die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen, schon fast, oder? Wenn es dann in die Richtung geht, das wissen wir nicht. Aber klar, langfristig, wie kommst du aus so einer Krise raus? Ja, du musst den Markt halt einfach mit Geld fluten und dann haben wir die sich stetig ausdehnende Fiat-Geldmenge gegenüber dem begrenzten Bitcoin. Langfristig ist das definitiv auch positiv, aber, und hier ist halt mein großes Aber, was ich einfach schon seit Jahren sehe, wir wissen ja das alles und das ist alles relativ klar und trotzdem haben immer noch sehr wenige Leute eigentlich Bitcoin wirklich verstanden. Die Leute müssen sie auch verstehen, um Bitcoin dann eben als dieses krisensichere Asset zu nutzen. Und da bin ich nicht so sicher, ob das jetzt schon so weit ist, dass genügend Leute Bitcoin verstehen. Weißt du, wie ich meine? Dass es so wie eine Einigung gibt untereinander. Okay, wir flüchten jetzt in dieses Safe Haven Asset. So wie bei Gold halt.
Wenn es jetzt um BlackRock geht, ist ja interessant, nicht? Wir haben einerseits, natürlich will BlackRock einfach jetzt den Bitcoin-Case machen, weil sie damit Geld verdienen wollen. Jetzt haben sie ein Vehikel, um damit Geld zu verdienen. Aber auf der anderen Seite, genau diese Talking Points, von denen du gerade sprichst, die haben wir jetzt quasi mit einem BlackRock-Stempel und du kannst bei jedem Dinner sagen, ja, Moment, aber das hat BlackRock ausgerechnet.
Ja, und dann kann man schon. Trotzdem kaufen es die Leute nicht. Und trotzdem kaufen, der Preis ist seit 6 Monaten bei 60.000. Weißt du, wie ich meine? Ist doch irgendwie schon paradox, nicht? Der größte Vermögensverwalter der Welt sagt uns allen, yo, Bitcoin hat sehr gute Eigenschaften, bessere Eigenschaften als unser traditionelles Finanzsystem und der Preis bleibt einfach ja, halt auf demselben Level irgendwie. Darum, ich weiß nicht, wie das bei den Leuten ankommt, ganz ehrlich, also ich sehe es ja selbst oder wenn du dir auch Google Trends und so weiter anschaust, trotz all diesen News, jetzt haben wir die News noch von Bhutan, die haben auch angefangen, Bitcoin zu akkumulieren, sind im Bitcoin Mining aktiv, ich glaube mit diesem Flared Gas und so weiter und alle solche Geschichten. Aber es reicht nicht, um die breite Masse davon zu überzeugen, habe ich das Gefühl. Die breite Masse kommt halt erst, wenn der Preis schon gestiegen ist. Ne? Ist immer so, der Preis macht dann halt den Preis. Es ist vielleicht auch, weil es zu kompliziert ist. Ne? Ich meine, diese Themen, über die wir uns unterhalten, wir sind voll in der Bubble drin. Wir unterhalten uns täglich mit Leuten über Makroökonomie und auch Geschichte zum Teil und Geld als solches, aber andere Leute unterhalten sich halt über das Resultat vom letzten Fußballspiel, oder? Also der Gap ist schon ziemlich groß und diesen Gap zu schließen erfordert halt sehr viel Arbeit und sehr viel Hausaufgaben zu machen und wer hat schon Bock auf Arbeit, ne?
Aber was ist, wenn by the way, ich kurz nachdem dieses Video erschienen sein wird, bin ich dann am Weg nach Bhutan. Ich flieg nach Bhutan. Schön. Es ist dort nicht Flared Gas, es ist in erster Linie Hydro Energy. Also die laufen zu 100% auf Hydro Energy dort. Und es ist wirklich eine faszinierende Story, weil die haben unglaublich viel Geld in Mining Equipment investiert.
Ja.
Und die meinen das, glaube ich, wirklich ernst. Also meine ganz, ganz banale Vermutung ist, dass der König dort, der ist so alt wie wir oder ein bisschen so alt wie ich, nicht so alt wie du, du bist, glaube ich, um einiges jünger noch als ich, dass der einfach Bitcoiner ist. Ja?
Ja.
Und dann geht's schon schneller. Das haben wir ja auch in El Salvador gesehen. Aber El Salvador macht das halt ein bisschen plakativer. Und Bhutan wollte das offenbar ein bisschen heimlich machen. Aber jedenfalls, was ist, wenn die Leute, von denen du jetzt redest, wegen der Inflation und der Rezession, wenn die einfach gar kein Geld haben, um Bitcoin zu kaufen?
Ja, ja. Ich glaube, so sieht's auch aus. So sieht's auch aus, ja. Also, ich sag's mal so, während der Covid-Pandemie habe ich beobachtet, dass generell Social Media Content im Finanzbereich, also sich mal so wirklich ums Investieren zu kümmern und so weiter, das hat extrem floriert. Und da sehe ich jetzt aber schon wieder so ein bisschen eine Flaute. Also aktuell habe ich nicht so das Gefühl, dass die Leute die Zeit oder das Geld investieren wollen überhaupt in dem Bereich. Oder sie haben einfach das Geld nicht. Ja, klar, ich meine, die Inflation, die hat in den letzten paar Jahren halt alles wieder teurer gemacht. Die Einkaufskörbe werden halt kleiner. Der Cheeseburger wird teurer. Und kann schon sein, dass das Geld halt einfach auch fehlt von Retail, auf jeden Fall, ja. Ja.
Dann ist aber die Frage, ist Retail überhaupt der Treiber des Bitcoin-Preises?
Nein, nicht mehr wahrscheinlich, nicht mehr. Ich glaube, da sind wir gerade jetzt in diesem Jahr eigentlich mit den ETFs so in einem Shift, also der ist noch nicht zu Ende. Aber Retail ist der Treiber von solchen 2017-Spitzen, oder? Mhm. Also diese absoluten End-4 bis 8 Wochen-Squeezes nach oben, das macht Retail, weil kein institutioneller Investor kauft ein Asset, was gestern und vorgestern 60% gestiegen ist. Weißt du, wie ich meine? Also, oder eher nicht. Oder, also, eine wichtige Regel beim Investieren ist, kauf nie das All-Time-High. Bei Bitcoin könnte man eine Ausnahme machen, klar, aber dieser 2017-Spitz, das war so eine typische Retail-Rally. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass diese Spitzen flacher sein werden, weil eben das Geld von Retail gar nicht mehr reicht, um jetzt bei dieser Marktkapitalisierung das zu erzeugen. Aber Retail ist in dem Sinne halt spannend, weil die erzählen das halt einander, oder? Dann hat plötzlich der Freund vom Cousin mit Bitcoin Kohle gemacht, dann will man auch dabei sein, dann macht der auch noch Gains, weil wir eben in so einer Aufwärtsphase sind. Also so dieses Lauffeuer und das emotionale Investieren ist definitiv mehr bei den Retailern vorhanden wie bei den institutionellen, die das halt professionell machen. Ne? Von dem her, Retail wird schon relevant sein, aber niemals mehr so stark wie 2017, ja, oder auch noch 2021. Aber auch dort war es schon dann weniger definitiv als 2017. Ja.
Ein wirklich spannender Punkt bei dem BlackRock ist, die haben sich auch angesehen, wirklich die Reaktion des Bitcoin-Preises, ich glaube 10 Tage nach einer Krise und dann ein paar Monate nach einer Krise.
60 Tage, 10 und 60, ja, ich habe sie gerade vor mir.
Genau. Hast es vor dir. Und was da so spannend ist, ist die Bankenkrise in Amerika.
US Regional Bank Crisis, ja.
Kannst du mal beschreiben, was da passiert ist?
Ja, also wir haben nach 10 Tagen hatten wir bei den Aktienmärkten -2%, bei Gold +10% und bei Bitcoin +25%. Also Bitcoin hier deutlicher Führer. Hier, das war nach März 2023. Und 60 Tage Return, SPX 4%, Gold 11% und Bitcoin 32%. Also hier auch Bitcoin sehr, sehr stark vorneweg. Aber bei solchen Zahlen müssen wir halt aufpassen, weil wir können diese Zahlen schon hernehmen, aber wir wissen nicht genau, woher die kommen. Denn wenn ich jetzt nämlich hier auf dem Chart zurückgehe, März 23, da waren wir halt im tiefsten Bärenmarkt. Also wir kamen von 15.000 und im März waren wir dann so bei 23.000. Also wir waren da schon am absoluten Boden eines Bärenmarktes. Also wer sollten da noch verkaufen? Also ist schon eigentlich anzunehmen, dass irgendwo dann von einem gewissen Level an die Kaufkraft dann höher ist, dass die, oder der Kaufsdruck höher ist als der Verkaufsdruck. Ich weiß nicht, ich sag dir ganz ehrlich, das ist natürlich sehr schön, sich das anzusehen und definitiv etwas Positives, aber es ist für mich nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass jetzt Bitcoin während der nächsten Rezession extrem gut performen wird. Schon Tendenz ja, aber erst einmal werden einfach alle Märkte nach unten gezogen, weil die Leute einfach die Liquidität brauchen. Das, glaube ich, wird sich nicht ändern. Ja. Also aber es sieht gut aus, ja.
Moment, nur um das zusammenzufassen. Du glaubst, wir schlittern in eine Rezession, es wird eine Krise geben und das heißt, wir sehen einen richtigen Abverkauf. Die Frage ist nur, wann noch?
Genau.
Auch bei Bitcoin?
Auch bei Bitcoin, ja. Initial auch bei Bitcoin, ja. Wenn nicht, dann haben wir es geschafft mit Bitcoin. Dann ist vorbei, dann sind wir durch. Dann ist Bitcoin als Safe Haven Asset akzeptiert und dann ist das Ding durch. Dann müssen wir uns diese Frage gar nicht mehr stellen. Was natürlich mega nice wäre und was auch zeigen würde, okay, jetzt haben es die Leute wirklich verstanden und die Investoren. Aber wir sehen es ja auch bei Gold. Gold kippt auch erstmal in einer Rezession einfach nicht so stark wie Aktien zum Beispiel. Aber viel wichtiger für mich ist, Gold erholt sich viel schneller wieder. Und das könnte ich mir bei Bitcoin eher vorstellen. Erst einmal, okay, ist komplett Panik, alles verkauft ab. je nachdem wie übertrieben der Bitcoin Bullrun dann war, stärker oder weniger stark, und Bitcoin könnte sich mit Gold schneller wieder dann erholen, weil wir müssen bedenken, Aktien sind halt wirklich an die Wirtschaft gebunden, oder? Wenn eine Firma, keine Ahnung, 30.000 Leute entlassen muss, dann können wir ja auch schon damit rechnen, dass in der Zukunft weniger Umsatz generiert wird, weil diese 30.000 Leute haben ja hoffentlich einen ökonomischen Output generiert, der nachher fehlt. Und bei Bitcoin und Gold haben wir das nicht. Bei Bitcoin und Gold haben wir lediglich ein Medium, um Wert in die Zukunft zu speichern. Aber es ist nicht abhängig von, wie viel Mining das betrieben wird. Also indirekt schon, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Yeah.
Und darum kann ich mir sehr gut vorstellen, Gold, Bitcoin erholen sich dann einfach schneller. Und wegen der Rezession noch ganz kurz, also ich bin wirklich kein Crash-Prophet oder so etwas. Ne? Man kann ja immer eine Rezession voraussagen und irgendwann in einem 20-Jahres-Timeframe ist man dann schon richtig. Ich sage nur, dass es viele Anzeichen dafür gibt, wo ich sehr genau hinschaue und wo ich einfach das abwägen muss und sagen muss, wenn ich diese Daten auf meinem Tisch habe, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession innerhalb der nächsten 12 Monate oder zumindest der Start einer Rezession schon als erhöht.
Mhm.
Oder das heißt jetzt nicht 80%, aber es heißt auch nicht 10%, weißt du, wie ich meine? Also schon erhöht. Und ja, für Bitcoiner, die einfach ihr Leben lang hodeln wollen, ist das gar nicht relevant, weil die halten da einfach durch, das ist mir schon klar. Aber wenn du halt unternehmerisch tätig bist und Rechnungen, auch höhere Rechnungen in Fiat bezahlen musst, dann musst du halt schon gucken, dass du nicht bei 15.000 Bitcoin verkaufen musst, sondern am besten bei 150.000, oder?
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist: Nico, wo gehst du hin in Sachen Bitcoin? Kauf, Verkauf oder Services für Unternehmen? Und da ist die Antwort ganz klar: Coinfinity. Das sind seriöse Bitcoiner mit endlos viel Erfahrung. Der Service ist legendär, die Preise sind fair und mit dem Code WasBitcoinBringt spart ihr euch obendrein noch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr. Kauf, Verkauf, Sparplan, Firmenbetreuung und sogar Lightning Network hat Coinfinity im Programm. Schaut auf jeden Fall rein bei coinfinity.co. Dass Bitcoin im Fall einer Rezession oder vor allem im Fall eines Crashes stark abverkauft wird, ist ja auch gar kein Widerspruch zum Store of Value in meinen Augen, weil du hast halt nirgendwo diese Liquidität drinnen und du kannst Bitcoin sogar am Wochenende verkaufen. Und das ist schon, ich meine, selbst Gold, bei Gold wird das schwierig.
Ja, absolut, ja, absolut. Wobei halt schon viele Bitcoiner Bitcoin halt so gut verstanden haben, dass sie auch dann nicht verkaufen würden.
Ja, ja.
Oder? Die ersten Abverkäufe kommen immer von denen, die neu dabei sind. Das ist immer genau das Gleiche. Wenn du diese überhypten Phasen hast, also diese Bubble-Bildung, dann siehst du immer, die ersten Abverkäufe sind immer Short-Term-Hodler. Also wir werden bei Bitcoin auch in einer Rezession immer eine gewisse Baseline halten an wirklich fundamental überzeugten Bitcoinern. Und vor allem Dingen, gibt es ja auch die guten Investoren, die dann eben ready sind, wenn dieser Crash kommt, da halt dann günstig Bitcoin nachzukaufen. Oder weil die Fundamentals von Bitcoin werden sich bei einer Rezession nicht verändern.
Ja, es können ja im Fall eines Crashes können das dieselben Investoren sein, nicht? Du hast mit Bitcoin 150% gemacht. Ja. Okay, sagst, okay, das verkaufe ich jetzt, mach die Kohle und dann 2 Monate später kaufe ich wieder ein. Also das ist ja, ich denke mir halt, dass diese professionellen Investoren auch den Preis eben immer stärker bewegen werden, jetzt wo wir die auch die Instrumente dafür haben.
Ja, ja. Also es ist sicherlich, der Markt ist sicherlich mehr abhängig, desto länger Bitcoin existiert von den Institutionellen. Ja. Aber wie gesagt, diese komplett übertriebenen, sinnlosen Spitzen, aber auch die Tiefs, das ist Retail. Das ist wirklich Retail. Ja, ja. Weil, ja, die werden dann emotional. Du weißt, wie es ist, wenn die Gier wieder reinkickt. Also wir haben es halt schon lange nicht mehr erlebt. Ich weiß nicht, hast du, warst du 2017, hast du das miterlebt?
Ja, ja.
Ja, weißt du, was ich meine? Das, du hast es schon gemerkt, ne? Okay, irgendetwas kann hier nicht stimmen. Ich weiß auch, also ich war mit einem Kumpel am Telefon und dann, ich weiß nicht mehr genau, aber so von einem Tag, in einem Tag so von 12.000 so auf 17.000 hoch oder über zwei Tage oder was auch immer. Und der Chart wirklich auf dem Minutenchart nur noch nach oben, 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 oben. Das ist Retail. Das ist Retail. Da kommt nicht BlackRock und denkt sich dann so bei 16.000, oh, jetzt müssen wir auch noch unbedingt rein, los und drücken dann das noch weiter hoch. Ja, von dem her, das wird weniger. Leider, leider.
In 2017, 18 war es, glaube ich, die Fingernägel von Katy Perry. Kannst du dich an die erinnern?
Nee, nee.
Die hatte damals, hat sie so Crypto-Coins drauf auf den Fingernägeln.
Ah, doch, doch, ja.
Und
ja,
das war irgendwie das Top-Signal. und dieses Mal, also was mich wundert, wir hatten den ETF. Jetzt haben wir mit dem ETF schon einen richtigen Push gesehen, den wir eigentlich jetzt in einigen Monaten abverkaufen. Wir hatten All-Time-Highs viel zu früh aus Bitcoin-Zyklus-Sicht.
Ja, ja.
Und jetzt kann man sagen, okay, das Geld ist nichts wert. In Gold haben wir die All-Time-Highs nicht gesehen. Also Bitcoin in Gold gemessen haben, waren wir noch nie, hatten wir noch kein All-Time-High. Ja. Aber mein Eindruck ist, dass auch diese übertriebenen Preisprognosen zu früh gekommen sind. Also so 200.000, 500.000, 1 Million. Das habe ich eigentlich, erwarte ich erst gegen Ende eines Bullmarktes und nicht am Anfang.
Das gehört dazu. Das gehört dazu. Da geht es auch um Aufmerksamkeit. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich selber. Also mittlerweile zieht das nicht mehr so gut. Aber früher bei den YouTube-Videos, je höher die Zahl, die du im Thumbnail drin hattest, desto mehr Klicks hattest du. Also du hattest wirklich fast eine Korrelation von 1 zwischen Views und Höhe der Price Prediction. Und ich glaube, das ist da auch nichts anderes. Wenn du mit hohen Price Predictions um dich schmeißt, dann hören dir die Leute halt einfach zu, weil sie von Hoffnung getrieben sind oder was auch immer, weil sie dann denken, hey, aber wenn Bitcoin auf 15 Millionen geht, sind meine 0,3 Bitcoin auch schon 5 Millionen wert? Oder ich weiß es nicht wirklich. Das ist wirklich ein Spiel mit den Gefühlen der Menschen, glaube ich. Was aber schon gesagt werden muss, ist diese Hochrechnungen, wenn zum Beispiel alle Vermögensverwalter der Welt 1% in Bitcoin investieren würden, dann noch mit dem Multiplier, wie hoch wäre dann die Marktkapitalisierung, wie hoch wäre dann der Preis. Und dann kommt man dann halt schon recht schnell auf sehr, sehr hohe Zahlen. Das muss man schon sagen. Und dass jeder Vermögensverwalter mal 1-2% Bitcoin im Portfolio hat, das ist jetzt nicht so abwegig, ne? Auch wenn sie das nicht verstehen, auch wenn sie das wirklich nur als eine Versicherung haben, falsch gelegen zu haben. Also sogar wenn du gegen Bitcoin bist, musst du eine Versicherung halten, dass wenn du falsch liegst und sich Bitcoin durchsetzt, weil das Potenzial ist riesig von Bitcoin, oder? Und das checken die langsam auch. Also wenn sich das durchsetzt, sprechen wir hier von einem globalen, nicht inflationierbaren Wertspeicher und hoffentlich auch Zahlungsmittel, ne? Und da falsch zu liegen, das können die sich gar nicht leisten. Also es ist nicht so abwegig, diese Rechnungen zu machen, dass die Vermögensverwalter alle mal ein paar Prozent drin haben und dann kommt man eben auf sehr schnell auf hohe Zahlen. Und natürlich auch der Vergleich mit Gold, dass Bitcoin mit Gold gleichzieht, da wären wir auch dann schon irgendwo bei 650.000 pro Bitcoin, irgendwo um den Dreh, ne?
Wobei da immer vergessen wird, wenn Bitcoin mit Gold gleichzieht, müsste ja sich quasi die Geldmenge, die in diesem digitalen oder physischen Gold sind, sich gespeichert werden, hätte sich ja dann verdoppelt. Also es zieht ja nicht ab von Gold in dem Fall, sondern nur, es kommt nur auf das Level. Das heißt, wir haben dann, aber ich glaube auch, dass das möglich ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich sehr skeptisch war, ich war lange sehr skeptisch, was Bitcoin betrifft und lange ein reiner Goldbug. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der Grafik gesehen habe, dass Bitcoin jetzt so viel wert ist wie eine Unze Gold.
Ja.
Und da habe ich noch gelacht und habe gesagt, ja, das wird bald wieder runtergehen. Und
jetzt sind wir bei einem Kilo, oder?
Kilo. Ja, jetzt sind wir bei einem
oder?
Fucking, ja. Und das ist auch der Punkt. Also wir, dieser Umgang mit verrückten Zahlen bei Bitcoin, wenn du bei, stell dir vor, du hast bei 20 oder 100 oder sogar 1.000 Euro Bitcoin gekauft Und dann steigt das Ding auf 20 oder 60 oder 70.000. Das sind ja schon völlig verrückte Zahlen.
Ja, klar. Ja, wobei, also das gibt's schon auch in der normalen Welt. Also Nvidia zum Beispiel hat ja einen absolut ultimativ harten Run hingelegt. Früher war das noch krasser. Jetzt ist es so, jetzt kann man es schon mit einigen Titeln aus der traditionellen Welt vergleichen. Aber ist natürlich immer noch mega krass, ja. Auf jeden Fall, ja.
Man muss sich da erst gewöhnen und ich glaube, dass die Bitcoiner wahrscheinlich auch konditioniert sind und vielleicht deswegen auch diese Preise so hoch projizieren, beziehungsweise wir wissen ja auch gar nicht, wie stark es mit dem Verwässerung der traditionellen Währungen weitergeht. Das ist ja auch noch ein Punkt. Also die Tatsache, dass, so wie du jetzt sagst, die Tatsache, dass BlackRock Bitcoin jetzt als nicht korreliertes Asset oder wenig korreliertes Asset vermarktet.
Ja.
Sie wissen genau, wie sie Bitcoin positionieren wollen und welche Marktlücke sie eigentlich an den Börsen damit schließen wollen, habe ich den Eindruck.
Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil ich glaube jetzt nicht, dass BlackRock mit dem Bitcoin Spot ETF so extrem viel verdient im Gegensatz zu den sonstigen Einnahmen. Also ich habe da keine genauen Zahlen, aber sagen wir es mal so, sie positionieren sich auf jeden Fall ganz vorne an einer Pole Position. Dass wenn das Ganze wirklich Fahrt aufnimmt, dann sind sie perfekt aufgestellt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also sie wollen hier ein Zeichen setzen, dass sie zur Spitze gehören der Vermögensverwalter, die das früh aufgegleist, aufgenommen und auch promotet haben. Das auf jeden Fall. Also dieser Wirtschaftszweig ist ihnen gesichert, wenn es mehr Fahrt aufnimmt, auf jeden Fall. Was ich einfach sehr schön finde, ist in der Hinsicht so ein bisschen auch der Beweis, Recht gehabt zu haben. Oder früher haben wir uns Folgendes überlegt, oder früher hatte ich die Diskussion mit meinen Leuten in der Community zum Beispiel von wegen, ja, aber hey, Sonny, das kann ja nicht sein. Oder das habe ich mich selbst gefragt. Ich habe mich selbst gefragt, es kann doch nicht sein, dass ich diese Dinge sehe, vor all diesen anderen, die ja im Finance-Game schon so lange dabei sind. Weil, okay, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das heißt, ich habe schon komplexe Systeme analysiert, aber jetzt nicht im Finanzbereich, mehr im technischen Industriebereich, so mit mathematischen Modellen und so weiter. Aber ich komme nicht aus dem Finance-Sektor oder aus dem traditionellen Wirtschaftssektor, also Ökonomie. Und da habe ich mir einfach gedacht, hey, aber wenn ich als Laie das verstehe und das sehe, warum sehen es die Großen nicht? Und ich habe mich sehr lange meine Meinung kritisch betrachtet, so wie, das kann ja gar nicht sein, oder? Und jetzt sehen wir langsam doch, es kann sein. Ja. Jetzt kommen sie nach und bestätigen eigentlich genau das. Ich meine, wenn ich hier diesen BlackRock Report mir anschaue, hier sind Grafiken drauf, die haben wir schon vor 5 Jahren gezeichnet, weißt du, mit den verschiedenen Zyklen, mit wie sich die Rendite vom Zyklus zu Zyklus, wie die kleiner wird, wie aber auch die Drawdowns kleiner werden, Korrelation haben wir angeschaut. Weißt du, was ich meine? Es gibt schon ein gutes Gefühl und was es auf jeden Fall gibt, ist das Gefühl, oder es verstärkt nochmal das Gefühl, Bitcoin wird bleiben.
Ja.
Also das geht nicht mehr weg, keine Chance. Das ist vorbei, oder?
Also ich habe damals als BlackRock, ich habe auch ja meinen, du bist ja noch schon länger im Content-Game, aber ich habe meinen Kanal ja auch aufgemacht am Anfang 22. Mhm. Und als BlackRock dann rausgekommen sind mit Bitcoin ETF, habe ich mental auch eine Flasche Sekt aufgemacht. Nicht, weil ich mir dachte, der Preis geht jetzt rauf, sondern weil sozusagen das Risiko oder Reputations- oder wie man es auch immer nennen will, ist jetzt schon gegangen. Und ich habe auch den Eindruck, ich merke das auch bei meinen Gästen, dass immer mehr, unter Anführungszeichen, immer normalere Menschen quasi zu Bitcoin finden. Ich meine das liebevoll, liebe Bitcoiner, ihr seid alle normal auf eure Art, ja. Aber Normies halt.
Und außerhalb der Bubble halt, ja.
Genau, das muss ja auch so sein. Die Bitcoin kann nur wachsen, wenn es Leute außerhalb der Bubble anspricht. Und ich glaube aber auch, und das ist einer der Punkte, der wiederum ein bisschen differenziert zu betrachten ist, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, dass diese Pandemiephase mit der Lockdown-Phase und der Inflationsphase damals, dass das schon zu einem extremen Push geführt hat, auch was neue Leute im Space betrifft, weil die Leute Zeit hatten, sich zu beschäftigen. Und da ist jetzt wahrscheinlich weniger da. Weniger Geld, weniger Zeit, Ja. Das ist sicher so.
Ja, ja. Sommerpause war jetzt auch noch. Daneben auch generell Q3 ist auch immer schlecht. So in der Geschichte von Bitcoin. Also ich bin nicht der größte Fan von dem, aber man könnte es vielleicht mit Sommerloch argumentieren, weiß nicht. Q4 tendenziell sehr stark. Wahlen stehen an. Zinssenkungen wurden eingeleitet. BlackRock haut einen bullischen Bitcoin-Report raus. Ja, sieht schon okay aus. Also hat auch schon mal schlechter ausgesehen, sag ich mal, ne?
Also es ist möglich, dass wir bis Jahresende wirklich nochmal schön steigen, möglicherweise auch wieder neue Allzeithochs sehen.
Ja, und dann, auf jeden Fall, ja.
Und dann kommt der Katzenjammer. Aber das kann ja auch bedeuten, dass wir auf das Niveau fallen, auf dem wir jetzt sind.
Ja, absolut, ja. Ja, absolut. Also neue Alltime heißt noch in diesem Jahr, sehe ich als sehr realistisch. Und nächstes Jahr, dass wir noch weiterziehen, noch Hype mitnehmen, sehe ich auch noch als realistisch. Vor allen Dingen auch die Fed, ich meine, sie hat angekündigt, sie wollen nochmal mindestens 50 Basispunkte dieses Jahr, dann sind wir ja schon 1% tiefer overall, nächstes Jahr auch ein ganzes Prozent. Die werden schon schauen, dass die Arbeitslosenquote ihnen da nicht aus dem Ruder läuft. Von dem her, ja, keine Ahnung. Irgendwann, wenn die Märkte anfangen zu tanken, fangen sie vielleicht wieder auch an, das Balance Sheet aufzustocken oder was auch immer. Also die werden ja schon, das ist nicht in deren Interesse, hier alles aus dem Ruder laufen zu lassen. Von daher glaube ich einfach, wir haben diese Zeit jetzt noch und die News sind alle relativ bullish. Und solche Geschichten wie Mt. Gox und so weiter ist ja auch schon eher verdaut. Ist noch nicht zu Ende, aber weißt du, wie ich meine, so die negativen News, die noch am Horizont so ein bisschen gelauert haben, von wegen großen Abverkäufen und so, die sind ja auch schon verdaut vom Markt. Also ich glaube, diese Rücksetzer, die haben wir schon mitgenommen.
Ja, Deutschland hat was, 60.000 oder 50.000 auf den Markt gehauen. Ich glaube, UK hat noch so 60.000, die sie konfisziert haben.
Es haben noch ein paar. Ich meine, die USA, die glaube ich auch noch irgendwie 200.000 oder so.
Ja, aber die machen kein Market Sale. Das ist nicht so wie die das Innenministerium in Sachsen ist einfach auf Coinbase gegangen und hat Sale gedrückt.
Ja, da bin ich mir nicht. Weißt du das? Ich bin mir noch nicht so sicher. Also sie haben die Bitcoin an mehrere Market Maker auch verschickt und Coinbase hat ja auch eine Abteilung für also ein OTC-Desk und...
Das war ein Scherz. Also,
nicht ganz, aber es hat schon sehr aggressiv schnell ausgesehen, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt im Nachhinein, also wenn wir die Korrektur betrachten, die nachher noch gekommen ist, also so schlecht war es ja jetzt auch nicht, sag ich mal. Also klar, langfristig ist es absolut unterirdisch, aber wir kennen ja auch die Hintergründe.
Ja.
Nicht ganz, sag ich mal, oder?
Nein. Also das ist halt, die müssen das ja verkaufen. Wenn sie ein Auto beschlagnahmen, müssen sie es auch verkaufen. Ja, das ist gar nicht der Punkt. Aber es kann ja sein, dass es, hier ist also meine Meinung, aber ich beschäftige mich wahrscheinlich mit den Preisen noch weniger als du oder mit den Daten. Meine Meinung ist, wir haben einfach einen Mega-Hype gesehen rund um die ETFs. Der Preis ist sehr schnell, sehr stark gestiegen. Wir haben neue Alltime-Highs gesehen. Mhm. Ohne die große Retail-Euphorie, da hast du völlig recht. Mhm. Und das muss jeder Markt erstmal verkraften. Auch Bitcoin. Ja. Das muss erstmal verkraftet werden. Und da werden jetzt viele, die da in Fiat-mäßig an der Wall Street gute Gewinne gemacht haben, werden da ausgestiegen sein, damit, die sind quasi im Ende August fertig mit ihrem Fiscal hier, ja. Ist ja auch schön für die. Die können dann, haben ihre Performance in ihren Fonds, ja, und die Sache ist erledigt. Und jetzt ist die Frage für mich ganz stark und deswegen finde ich das hier ein interessantes Gespräch, weil es einerseits sind wir beide bullish, aber andererseits sind wir beide auch irgendwie vorsichtig und zurückhaltend.
Realistisch halt, ne?
Ja. Und jetzt glaube ich eben mit der Zinswende wahrscheinlich jetzt sagen alle, ja, das Geld wird billiger, das ist dann oft, jetzt geht's erstmal runter möglicherweise für Bitcoin oder auch für die Märkte, das weiß ich nicht jetzt akut, aber wir werden sehen. Es kann auch sein, dass bis Jahresende nochmal raufhitzt, so wie du auch gesagt hast. Mhm. Und dann ist ja durchaus möglich, dass wir auch in Richtung eines Mini wieder irgendeiner Crash, irgendwas wird wieder passieren, weißt du? Es wird wieder so wie im März 2020, irgendwas wird passieren, wo alles abverkauft wird und dann ist große Panik und dann werden die Geldschleusen sich wieder öffnen. Das ist so irgendwie fast schon mein Base Case, ehrlich gesagt.
Das kann man halt nicht sehen.
Ja, klar. Ne?
Du sprichst jetzt so von klassischen Black Swan Events. Das kannst du nicht sehen. Das ist, für das plane ich auch. Also was heißt für das plane ich nicht? Ich plane schon für das, indem ich einfach immer einen Notgroschen in Fiat am Start habe, oder? Weil wenn Bitcoin in eine unvorhersehbar gedrückt wird auf Preise, wo ich unmöglich etwas verkaufen könnte oder würde, dann will ich einfach ein bisschen was in Fiat ready haben oder vielleicht auch mal in Gold oder so. Das kannst, also mit so etwas rechne ich auch nicht unbedingt, weil das kannst du eh nicht sehen. Aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, ganz ehrlich, das Ding ist halt folgendes. Genau, weil wir eben aktuell die Retailer nicht hier haben und weil die ganzen Gewinnmitnahmen von dieser ETF-Rallye bereits gemacht worden sind. Ich meine, die Investoren hatten 6 Monate Zeit. Wir haben gesehen, es haben ein paar wirklich alte Wallets unloaded. Also es sind wirklich sehr, sehr alte Bitcoin auf den Markt gekommen, aber das hat sich alles gelegt, oder? Also die Gewinne mitnehmen wollten, die haben das getan. Das heißt, aktuell sehe ich es eher schwierig, dass der Preis nochmal massiv nach unten gedrückt wird von diesen Levels, wo wir uns befinden, weil wir gar nicht mehr so viele Weak Hands im Markt haben, wie direkt nach einer krassen Rallye, oder? Muss ich mir vorstellen, 2017, da am Spitz bei 20.000, was wir da alles für Bananen drin hatten, die keine Ahnung hatten, was Bitcoin überhaupt ist, die wollten einfach irgendwie möglichst schnell dabei sein. Und aktuell, glaube ich, haben wir sehr viel fundamental überlegtes, gutes Geld im Markt, weil eben die Retailer nicht da sind. Aber genau, klar, nach jeder Rallye, wenn wir wieder Schub sehen nach oben, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit auch wieder, dass wir dann wieder aus dem Himmel fallen, ja, genau.
Das finde ich sehr interessant, dass du sagst, dass auch also wirklich Whales oder OG-Leute abverkauft haben in den ETF-Hype hinein, dass es keines reines Fiat geben war. Das zeigt uns auch, dass da, ich sag mal, eine menschliche Komponente dabei ist. Wenn ich gekauft habe vor 10 Jahren und das Ding steigt auf ein neues All-Time-High, dann sind mir die Projektionen auf 250.000 auch irgendwo egal, wenn ich da eh schon so viel drin habe.
Sehr wichtig, aber das ist so ein wichtiger Punkt. Und da bin ich letztens so ein bisschen mit der deutschen Bitcoin-Maxi-Szene aneinander geraten. Die meisten Leute, die so lautstark argumentieren, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen oder so, aber die sind vielleicht seit 1,5 Jahren dabei und haben 3.000 Euro in Bitcoin investiert. Die verstehen nicht, wie das ist, seit 5 oder 10 Jahren dabei zu sein und auf dem Papier so massive Gains gemacht zu haben. Und wo ich auch nicht mitziehe, ist, Bitcoin ist ein Wertspeicher, es transportiert meine Arbeitsleistung besser in die Zukunft als alles andere. Aber irgendwann einmal finde ich irgendetwas, was mein Leben mehr bereichert, als nur dieses Medium zu halten. Und klar ist es wahrscheinlich nicht ein Ferrari oder was auch immer, aber sagen wir einfach zum Beispiel mal, du gründest Familie und kaufst dir einfach ein Haus. Und du hältst Bitcoin seit $1,000 und verkaufst ihn bei $60,000 und dann kommen die und sagen, ja, aber er geht ja jetzt noch auf 150.000. Weißt du, was ich meine? Oder das ist halt dann so dieses Abwägen, und also ich finde das nicht verwehrt, also jeder darf sowieso seine eigenen Entscheidungen treffen, wann dass er diese monetäre Energie wieder freilassen möchte. Den idealen Zeitpunkt wirst du eh nie treffen, aber wir müssen uns ja bewusst sein, und das habe ich auch wieder gemerkt in diesem Zyklus, da gibt es halt einfach Leute, die sind 10 Jahre dabei und für die ist jetzt die 65.000, wenn die bei, keine Ahnung, $65 oder $650 eingestiegen sind, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo sie verkaufen und sich, ja, keine Ahnung, eben eine neue Firma gründen. Das wäre jetzt bei mir etwas, was auf dem Plan steht, oder ein Haus kaufen oder einfach noch diversifizieren wollen, weil, ja, there is no second best, sehe ich schon auch so, aber als guter Investor bist du immer diversifiziert. Immer. Oder? Und von dem her, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen einfach mehr Realist und ich verstehe, warum das da große Wale auch mal ein bisschen was einfach abgeladen haben, weil es waren wieder neue All-Time-Highs. Das müssen wir schon sehen. Wir waren bei 74.000. Und das ist schon ein stabiler Preis, ja.
Genau, und man kann das ja auch eigentlich so argumentieren, wenn jemand sagt, okay, nein, Bitcoin nie verkaufen, nur kaufen, so funktioniert, also jedes Mal, wenn mein Sparplan ausgelöst wird, verkauft ja jemand Bitcoin.
Ja.
An mich. Ja. Also ich kann ja Bitcoin nicht kaufen, ohne dass es jemand verkauft.
Ja.
Und das sind halt in den meisten Fällen nicht die Miner, weil so viel Supply ist nicht da. Also
ja. Ja.
Das heißt, dieses Kaufen und Verkaufen, das ist das Game bei Bitcoin. Am Ende des Tages, ich sage das auch immer, es ist eine wunderbare Sache. Ich glaube, ich brauche niemanden, weder dich noch mich, noch die meisten, die uns heute zuhören oder zusehen, von Bitcoin überzeugen. Aber es ist eine Zahl auf einem Bildschirm. Ja. Wenn mir die Zahl ein Haus kauft, weil und ich brauche ein Haus, dann
ja,
um Gottes
dann
Willen,
du ein Haus, ja.
Dann kaufst du ein Haus. Natürlich, ja. dieser Lambo-Gier, was auch immer. Du hattest doch mal ein Lambo, oder?
Ja. Ja.
Siehst du, hast auch wieder verkauft, oder?
Nee, also nicht von meinem Mainstack, nein. Ich habe einfach zu der Zeit sehr gut verdient. Also ich habe nicht von meinem Mainstack Bitcoin verkauft, tatsächlich damals.
Aber du hast den Lambo wieder verkauft, oder?
Ich habe den Lambo wieder verkauft, als der Bitcoin-Preis extrem tief stand, genau. Und habe über ein paar Monate alles komplett wieder in Bitcoin reingeballert, ja.
Das heißt, du hast quasi einen Lambo mit dem Lambo zum Trading verwendet.
Ja, eigentlich schon.
Genau. Also das meine ich damit, ja, dass das hat auch was mit Alter und mit Zeitpräferenz zu tun.
Ja, sehr, sehr, absolut. Und ja, also ich bin selbst, also kann ich vielleicht eben noch kurz spoilern, ich bin selbst jetzt an einem Punkt, wir sind habe ich dir schon vorher gesagt, wir sind seit 6 Monaten in der Vorbereitung für ein neues Startup, ein neues Projekt, was auch im Bitcoin-Space ist, also sogar sehr direkt im Bitcoin-Space. Es bringt Bitcoin weiter oder es kann Bitcoin weiterbringen. Es können auch Bitcoin sogar verdient werden dort. Aber die Frage ist jetzt, wann verkaufe ich, oder? Weil es kostet uns ungefähr 7-stellig, also tief 7-stellig, aber es wird 7-stellig, ziemlich sicher. Das wird es uns kosten. Mhm. Und das sind schon ein paar Bitcoin, wo ich genau weiß, die werden in der Zukunft mehr Wert haben, oder? Und das ist jetzt so die Frage. Und jetzt fängst du an mit solchen Rechnungen. Ja, Bitcoin hat einen CAGR, also Compound Annual Growth Rate von ca. 50%. Das heißt, der Unternehmenswert müsste pro Jahr um 50% steigen, um mit Bitcoin gleichzuziehen. Diese Garantie hast du aber nicht. Andererseits hast du die bei Bitcoin auch nicht. Mhm. Ja, das sind jetzt halt solche Geschichten. Und es ist schon schwer, aber... Und das finde ich mega stark. Ich erlebe jetzt zum ersten Mal am eigenen Leibe, wie eine deflationäre Währung sich anfühlt. Mhm. Hätte ich nämlich jetzt, würde es Bitcoin nicht geben und ich hätte diesen Stack oder diesen Networth in Fiat, ich hätte schon lange gestartet. Schon lange, also nicht schon lange, aber ich hätte gestartet. Und jetzt bei Bitcoin, bei einer deflationären Währung, und das ist schon etwas Positives, dass sich Güter und Dienstleistungen mehr in Richtung Qualität statt Quantität, das wird sich in die Richtung verschieben. Ob das dann gut ist für alle, sei mal dahingestellt. Vielleicht fühlt das dann eher zu einer elitären Welt, aber das ist so viel ideologisches Geschwafel, da bin ich eher dann wieder raus, weiß eh niemand, wie das wird. Aber was ich merke ist, ich überlege mir 10-mal mehr, ob ich jetzt diese Bitcoin investiere. Man spürt richtig, dass jetzt eben... Das Gegenteil von unserem Fiat-System, so ja, einfach mal Kredit aufnehmen, einfach mal ballern, Fiat entwertet das hole ich eh wieder rein. Aber bei Bitcoin weiß ich genau, wenn die Idee nicht voll einschlägt, dann sehe ich diese Bitcoin nie mehr, oder? Also in einem Bitcoin-Standard werden definitiv weniger Leute ein Startup gründen, das kann ich dir schon mal sagen. Und das ist vielleicht gar nichts Schlechtes, es wird mehr Qualität geben.
Also,
und weniger Quantität.
Also ganz ehrlich, wenn es das Beste, was die Zinswende gebracht hat, ist ein Bärenmarkt bei LinkedIn-Hanseln, die alle 2 Tage
Fundraiser.
Serial Entrepreneurs, die alle 2 Tage ein neues Startup gründen und in Wahrheit nur auf LinkedIn rumhüpfen. Mhm. Das vorweggenommen. Und das mit der deflationären Währung finde ich total faszinierend.
Ja, ich auch, ja.
Das kommt aber, da bist du ein absoluter Vorreiter oder ein Meerschweinchen fast schon, weil es wird ganz wenig Menschen geben, die das schon so internalisiert haben, dass sie überhaupt zu diesen Überlegungen kommen, glaube ich. Ja, also jetzt im, im, im großen Vergleich?
Alle Unternehmer, die eine große Bitcoin-Position haben, werden früher oder später an den Punkt kommen, wo es um eine Finanzierung geht oder einfach generell um ein Investment und du müsstest von deinem Bitcoin-Stack etwas sacrificen, weil du es nicht mehr von deinen regulären Einnahmen stemmen kannst, eigentlich, ja. Das werden schon ein paar gewesen sein, aber nicht so viele, ja. Aber es ist sehr, sehr schön, eben diese deflationäre Wirkung von Bitcoin langfristig jetzt mal wirklich am eigenen Leibe zu spüren und zu spüren, dass man sich eben dann diese Überlegungen 10-mal mehr macht, oder? Und dann eben nur das gute Produkt auf den Markt bringt und nicht irgendwie das Tamagotchi 478, was es schon 20-mal gibt, oder? Man macht sich richtig tief Gedanken, macht das Sinn oder nicht?
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code, was Bitcoin bringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen.
Genau, ja. Das wäre das Ziel. Das wäre das Ziel. Das würde eine nachhaltige, das, was wir uns ja wünschen, eine nachhaltigere Wirtschaft bringen. Da sind wir dann, wie du richtig sagst, tief in dem philosophischen Ding drin. Ja. Aber das kann ich auch sehen. Ja, ich sage immer, statt, dann kauft man sich dann halt ein paar Schuhe für 20 Jahre und nicht 20 Paar Schuhe für ein Jahr.
Ja, definitiv. Die Frage ist dann, oder, also wenn wir jetzt das Fass doch noch aufmachen, wenn das so kommt, gibt es da noch genügend Arbeitsplätze für alle? Und was passiert denn mit den ganzen Unternehmern, die eben nur mittelgute Unternehmer sind oder schlechte Unternehmer sind? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Oder die Arbeiter, die nur so, ich gehe heute einfach arbeiten. Haben die dann noch einen Job? Willst du einem Arbeiter Bitcoin geben, der einfach nur so, heute komme ich mal einfach und morgen bin ich dann krank? Weißt du, wie ich meine? Dass es so ein bisschen in eine elitärere Welt sich verwandelt. So entweder du bringst es und bekommst irgendwoher Bitcoin, du bist es wirklich wert, oder halt eben nicht.
Ganz
aber
schwer
eben,
zu sagen.
Da sind wir so tief drin, wirklich. Und da werde ich auch dann wieder Gegenwind bekommen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Aber ich sage nicht, dass wir das wissen können, weil Fakt ist, wir wissen das nicht. Wir können nicht in die Zukunft schauen, wie ein deflationäres Geld unsere Welt verändert. Aber das sind halt so Gedankengänge, die ich mir schon sehr lange stelle. Und ja, jetzt habe ich sie zum ersten Mal oder jetzt erlebe ich sie zum am eigenen Leib. Also ich bin so von der Idee überzeugt, wir werden das bringen, weil sonst hätte ich nicht jetzt 6 Monate Vorarbeit geleistet. Aber die Frage ist einfach, ab wann verkaufe ich Bitcoin? Ne?
Ich weiß, was du meinst. Der Punkt bei diesen groß, also ich finde das, was du dir überlegst, viel interessanter als diese ganz große Debatte über, wie sieht die Welt dann aus? Weil ganz ehrlich, unser zentrales Problem ist weiches Geld.
Ja.
Und Bitcoin ist ein radikaler Gegenentwurf.
Ja.
Aber derzeit existiert eben noch beides und wir wissen nicht, wie diese Kombination sich entwickeln wird. Wenn, also quasi zu sagen, nach Jahren der Dürre, gibt es einen leichten Nieselregen, dann kannst du nicht rumlaufen und sagen, um Gottes Willen, die Flut kommt. Ja. Das ist so, das macht für mich keinen Sinn, sondern wir haben jetzt erstmals ein Gegengewicht und
ich glaube nicht jetzt unbedingt, dass wir unsere Sorge jetzt sein muss, was passiert dann mit allen Leuten, wenn sie keinen Mehrwert in einer Bitcoin-Welt liefern.
Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen werden die zwei ja sehr lange einfach koexistieren.
Genau.
Und es kann sogar sein, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, wie lange da alles dauert, vielleicht werden wir einen Bitcoin-Standard gar nicht mehr erleben, obwohl es einen irgendwann mal gibt. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht wird während unserer Lebzeit wird Bitcoin zwar immer größer, aber es wird immer Fiat und Bitcoin existieren. Ja. Das halte ich für das realistische Szenario. Und eben, ich halte es auch für sehr realistisch, dass Bitcoin einfach mehr in die Goldschiene oder mehr so wie heute Gold verwendet wird. Dass das sehr lange der Fall sein wird. Einfach so der Krisenschutz, sehr guter Wertspeicher, digital transferierbar, musst dir keine Sorgen machen, dass es dir irgendwie abhanden kommt oder was auch immer. Dass das sehr lange das Narrativ bleiben wird, glaube ich, ja.
Ich glaube halt, wenn du sagst, wir werden einen Bitcoin-Standard nicht erleben.
Also wir jetzt einfach von der Zeit
her, vielleicht nicht mehr.
Ja,
aber das, was du mir beschrieben hast vorher, mit der Überlegung, mit der Firma und so, du erlebst den Bitcoin-Standard schon.
Ja,
du lebst ihn. Also individuell kann man den sofort erleben.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht, ja.
Ich bin
95% mit allem, was ich habe in Bitcoin. Und wie gesagt, das heißt, also mein Lebensunterhalt und alles, da muss ich keine Bitcoin verkaufen. Da reichen die Einnahmen, um das alles zu decken. Aber wenn ich selber jetzt Investitionen tätige, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte eine Wohnung kaufen oder ein Haus oder eben ich möchte eine neue Firma gründen, dann muss ich mir diese Gedanken machen. Und da lebe ich dann tatsächlich in dem Sinne im Bitcoin-Standard, ja.
Dann frage ich dich jetzt noch als abschließend, weil mich das auch interessiert.
Ja.
Eine der Motivationen, glaube ich, unternehmerisch tätig zu werden im Bitcoin-Bereich, gibt es viele Motivationen. Eine der Motivationen ist natürlich, du möchtest bei diesem Megatrend etwas beitragen, dabei sein, aber auch, und das ist ja halt immer die Kritik am Bitcoin, Cashflow generieren.
Ja.
Ja? Okay. Ja. Und was tun, ne? Weil nur immer nur auf der faulen Haut liegen ist ja auch langweilig.
Ja.
Glaubst du, dass wir irgendwann zu einem Punkt kommen werden, wo wir einfach relativ simpel, so ähnlich wie bei einem ETF-Portfolio, dann BlackRock uns einen Plan gibt, weil du hast gesagt, 50% Year-on-Year Growth Rate, und das wird sich auch absenken, aber eine lange Zeit lang wird man mit diesen Erwartungen immer noch easy-cheesy, sage ich mal, 4-5% pro Jahr verkaufen können. Wird das mal eine Strategie sein, dass du einfach sagst, hier ist mein Bitcoin, das ist meine Lebenserwartung, ich verkaufe das jetzt einfach ab?
Also du meinst quasi so einen Endsparplan.
Genau, ein Endsparplan. Ja.
Das weiß ich nicht. Also ich sag's mal so, die Vermögensverwalter werden sich viele Produkte auf Bitcoin einfallen lassen, weil es halt Geld gibt, ne? Da kannst du halt überall Prozente nehmen. Finanzprodukte sind lukrativ. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube fast mehr, dass das individuell passieren wird, wobei da würde ich schon aufpassen. Ich sehe da ganz viele Finanz-YouTuber, eher so, ja, nicht mal nur die Kleinen, die rechnen auch schon so mit diesen Endsparplänen, also wie viel musst du in deinem Leben, also die reden von Aktien, da kannst du ja die gleiche Rechnung machen. Bei Aktien hast du ja, glaube ich, 11% oder so im Jahr im Schnitt beim S&P 500 oder ich weiß nicht genau, mit was sie rechnen, 7-11% irgendwas. Wie lange musst du sparen, bis du an ein Level kommst und ab wann kannst du dann mit wie hohen Ausgaben wieder entsparen? Mhm. Oder dass du dann schön bis du den Löffel abgibst, quasi safe bist. Aber erstens weißt du nicht, wann, dass du den Löffel abgibst. Zweitens weißt du nicht, ob diese Compound Annual Growth Rate weiterhin so bleiben wird. Du weißt nicht, was die Inflation macht in der Zeit, ne? Und vor allen Dingen weißt du überhaupt nicht, was in der Zukunft noch für Events passieren werden. Also dieser Gedanke, für bis ans Leben, also eine Strategie zu fahren, wo man bis ans Lebensende safe ist, das ist ein Irrglaube. Das funktioniert so nicht, weil es ist alles so dynamisch und verändert sich so stark. Es kann sein, dass es solche Finanzprodukte geben wird, aber da wird, glaube ich, niemand dann daran glauben, dass das dann safe ist, weißt du, wie ich meine, dass du ans bis ans Lebensende das managen kannst. Individuell ja, also ich habe mir das auch schon überlegt, der Unterschied zum Beispiel zwischen Dividendentiteln und Wachstumstiteln, und du kannst ja theoretisch von dem Wachstum die Dividende einfach Ende des Jahres selbst ausbezahlen, wenn du jetzt wirklich nur noch ein Rent-Seeker bist, sagt man dem, glaube ich, also nur noch investiert bist und nichts mehr erarbeiten musst, kannst du ja dir von den Gains, einfach die Aktien, die gut performt haben, am Ende des Jahres, die schöpfst du ab und dann hast du wieder Fiat für die nächsten 2-3 Jahre und so weiter. Das wird individuell bleiben oder vielleicht, keine Ahnung, so Family Offices mäßig. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber BlackRock wird nicht ein Produkt auf den Markt bringen, wo sie sagen, so, das ist jetzt der Bitcoin-Endsparplan, da müsst ihr jetzt einfach rein mit 2 Millionen, dann seid ihr den Rest von eurem Leben safe. So etwas gibt es halt leider nicht in den Märkten. Ich merke das auch, ich bin so viele Investmentstrategien durchgegangen und du kommst immer wieder zum gleichen Punkt. Am Schluss steht einfach ein Aber. Was ist, wenn das und das passiert? Oder? Du hast nie 100%ige Sicherheit. Es spielt keine Rolle, ob du 1, 5, 10 oder 100 Millionen hast. Es verschiebt sich alles nur ein bisschen. Am Anfang hast du Existenzängste, dann hast du Ängste, dass du wieder in Existenzängste runtergeschossen werden könntest. Dann irgendwann bist du so weit, dann hast du keine Existenzängste mehr. Dann gehst du weniger auf Rendite und mehr auf Sicherheit. Und das wird dann immer mehr. Das ist ein endloses mentales Spiel. Und da gibt es eigentlich nur eins, zu versuchen, ja, halt immer etwas zu machen und am Ball zu bleiben, glaube ich auch. Ne? Weil wenn du halt irgendeine wirtschaftliche Leistung produzierst, die irgendjemand will, dann bist du oder bleibst du wertvoll und wirst, egal was, Fiat, Bitcoin, wirst immer etwas verdienen.
Ne? Aber vielleicht ist das auch irgendwie die Quintessenz von dem Ganzen, was ich auch merke bei meinen vielen Gästen, dass Bitcoin einfach Leute anzieht, die genau das wollen eigentlich. Wir wollen ja was machen. Wir wollen ja nicht nur auf unserer faulen Haut sitzen und entsparen. Nee. Ich denke mir nur, so eine 4%-Strategie, die man bei einem ETF fährt, die kann man dann theoretisch auch bei Bitcoin fahren, in Fiat Fall, ja. gemessen. Natürlich verlierst du dann in Bitcoin. Ich glaube, das ist dann wieder die Umstellung. Aber das lassen wir fürs nächste Video. Sunny,
ja, auf jeden Sunny, Fall.
Jetzt habe ich dein Buch noch gar nicht in die Kamera gehalten, aber ich habe es hier. Ich habe es hier.
Gut, ja. Sehr gut. Wir haben dir eins geschickt, oder?
Ja, ich habe es hier. Schau mal.
Ah, okay, gut, sehr gut.
Ein gewisser Marco Bühler hat das geschrieben für dich.
Genau, ja.
ja?
Das bin ich.
Quasi Ghostwriter, ja. Ja,
das bin ich.
Ja, ich weiß. Das muss man dazu sagen.
Die Leute glauben das noch, wenn du sowas erzählst. Muss aufpassen.
Ich habe es natürlich noch nicht ausgelesen, aber was ich dazu sagen kann, ist, es ist ein wirklich aufgeräumtes Einsteigerwerk mit guten Grafiken, das sich leicht lesen lässt und viele Dinge abdeckt. Also das haue ich in die Description. Ich hoffe, es kommt gut an, das Buch.
Es ist sehr gut angekommen. Also ich sage dir ganz ehrlich, du musst es nicht lesen. Es ist auch nicht für dich geschrieben. Es ist wirklich für die Leute von Tag 1 Bitcoin. Genau für dieses, die zum ersten Mal in meinen Kanal reinkommen und mich fragen, hey, wie ist jetzt das genau da mit dem Bitcoin-Mining? Dann kann ich ihnen sagen, jo, hier, kauf dieses Buch, 18 Euro und dann hast du die Basics drauf und von dort aus kannst du dann weitergehen. Das war das Ziel, das haben wir gemacht. Also es freut mich natürlich, wenn du es liest und mir Feedback gibst, aber es ist nicht für dich geschrieben. Du wirst wahrscheinlich, vielleicht im technischen Teil hat es noch 1, 2 Dinge, die man immer mal wieder so ein bisschen vergisst oder schleifen lässt, vielleicht, aber overall wirst du da nichts draus holen.
Ich verrate dir mal ein Geheimnis, es gibt noch ungefähr 100 Dinge, wo ich mich nicht so gut auskenne, wo ich es gerne würde bei Bitcoin.
Okay.
Also ich lese das immer wieder gerne, auch diese Einsteigerliteratur, einfach weil es gibt gewisse offene Fragen. Mein Problem ist nur, ich habe hier auf dem Schreibtisch, und das ist nur eine kleine Auswahl, ja, habe ich hier, das sind nur die Bitcoin-Bücher irgendwie der letzten 2 Wochen.
10 Stück oder ja? so. Ja, ich kenn's.
Und die würde ich gerne alle lesen, aber dann habe ich keine Zeit mehr, andere Dinge zu tun. Aber ja, wir werden dazukommen. Sunny, ich wünsche dir alles Gute für dein neues Projekt. Ich bin gespannt, was es wird.
Danke.
Lass uns dann gern dazu auch quatschen. Und allerspätestens wenn du in Wien bist, beziehungsweise wenn der Bitcoin-Preis so eskaliert, dass wir mal eine ultra-bullische Super-Bull-Folge machen können.
Ja, machen wir. Oder sonst im April wahrscheinlich wieder Swiss Bitcoin Conference, oder?
Auf jeden Fall. Habe ich schon im Kalender. Freue ich mich drauf. Für alle, die es jetzt schon eintragen wollen, suche ich euch raus, schreibe ich euch auch in die Dings, sind wir.
Ich weiß nicht, ist schon bestätigt überhaupt?
Ich bin mir gar nicht sicher.
April 25 wird es wahrscheinlich wieder sein.
Swiss Bitcoin Konferenz im wunderschönen Kreuzlingen am Bodensee.
Genau.
Cool.
Genau. Gut.
Sani, alles Gute. Danke für
deine
Zeit.
Nico, danke dir. Danke, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.